Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Liedermacher und Autor Stefan Kraftschick. Ein deutsch-deutsches Leben. Wegen seiner aufmüpfigen Texte wurde er von der DDR zum Staatsfeind erklärt, stasihaft ausgewiesen. Die Hälfte, ziemlich genau die Hälfte seines Lebens hat er in der DDR verbracht, die andere Hälfte in ganz Deutschland. Und über beides werden wir sprechen, damit es ein Ganzes gibt. Willkommen, Stefan Kraftschick. Grüß Sie.
Ja, guten Tag, Frau Timm.
Für viele sind Sie Zeitzeuge, klar, in dieser Woche mit dem 9. November einmal mehr. Wie oft denken Sie selber eigentlich noch an die DDR?
Also wenn ich gefragt werde, in aller Regel, wenn ich gefragt werde oder wenn ich dazu Texte schreibe, mich dazu äußere. Gelegentlich habe ich jetzt eben gerade ein Buch veröffentlicht, da ging es eben um Schicksale in der DDR. Und da merke ich, dass ich aus einem Land komme, wo das Problem geladen war, über das man heute immer noch nachdenken kann.
Sie erzählen auch viel in Schulen über Ihr Leben. Was wollen denn die Schüler, die jungen Leute wissen? Es ist ja eine Generation inzwischen erwachsen, die Mauer nicht mehr kennt.
Ja, ja. Also es ist schwierig, die Leute zu begeistern dann dafür, für ein Thema, was sie selbst nicht erlebt haben. Aber wenn ich mich dran erinnere, ich bin Jahrgang 55, ich habe mich für den Zweiten Weltkrieg eigentlich auch nicht interessiert. In der Jugend, da ist man mehr im Hier und Jetzt, da spielen die Sinne noch eine ganz andere Rolle. Es ist aber für die jungen Leute wichtig, dass jemand authentisch erzählt, dass er selbst die Dinge erlebt hat. Und am meisten interessiert sie natürlich das Spektakuläre, also dass ich im Gefängnis gewesen bin, da wollen sie wissen, wie das war und so. Also man kann mit Authentizität und mit der entsprechenden Zugewandtheit den jungen Leuten gegenüber auch noch eine schöne Zeit miteinander verbringen.
Stefan Kraftschick ist unser Gast, Liederkünstler und Autor, geboren 1955 in einem kleinen Ort in Thüringen an einem besonderen Tag.
Ja, ich bin in Weida geboren, das liegt bei Gera in Thüringen, und Silvester 1955 erblickte ich das Licht der Welt.
Das ist ja auch so ein Tag, der scheidet die Jahre, man gehört zu dem einen fast nicht mehr, zu dem anderen noch nicht. Haben Sie geglaubt, das Feuerwerk ist für Sie?
Woher wissen Sie das?
Weiß ich nicht. Ich frage mich das.
Das habe ich wirklich geglaubt. Mit 4, das hat meine Mutter mir des Öfteren erzählt, bin ich durch die Straße gerannt und habe gesagt, Silvester 4, und war ganz stolz darauf, dass die Böller dann abends losgingen, und wähnte mich wirklich selbst gemeint.
Ich habe es nicht gewusst. Ich dachte nur, Silvester und ein Kind, und das könnte man auf sich beziehen. In was für einer Familie sind Sie aufgewachsen, Herr Kraftschick?
Ja, mein Vater, der war Bergmann gewesen, der hat sich sehr früh die Strahlenkrankheit geholt, 1949 in Aue im Uranbergbau bei der Wismut ist er gewesen, und diese Krankheit, die hat uns zu Hause über das ganze Leben begleitet. Meine Mutter war erst Friseuse und dann war sie Briefträgerin, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie.
Im Grunde DDR-Ideal. Ihre Mutter eine sehr couragierte Frau, wenn ich das richtig weiß.
Ja, ja, meine Mutter, die als Briefträgerin ist, die sogar mal von der Stasi, wurde der Versuch unternommen, sie für die Stasi zu werben. Die sind da zu der Chefin gekommen von meiner Mutter im Postamt, und da wurde meine Mutter zur Chefin bestellt. Und dann wurde ihr das eröffnet, wie wäre es denn, wenn sie den einen oder anderen Brief mal aussortieren würde, zurückbehalten würde. Da war sie ganz empört und hat gesagt, ich bin dafür da, den Leuten die Briefe zu bringen und nicht sie zurückzuhalten. Ist aufgestanden und hat die Tür geknallt und ist ihrer Tour nachgegangen.
Also man konnte es auch sein lassen?
Man konnte es sein lassen, wenn man die entsprechende Durchsetzungskraft für den eigenen Willen hatte und nicht durch Privilegien zu korrumpieren war.
Trotzdem ist es auch eine überschattete Jugend. Ihr Vater ist sehr früh gestorben an dieser Strahlenkrankheit, beziehungsweise er hat dieser Strahlenkrankheit dann irgendwann selbst ein Ende gesetzt, weil er es nicht mehr aushalten konnte.
Er hatte nur noch 10% aktiven Lungenvolumens, und er war während dieser Krankheit häufig im Krankenhaus gewesen und hat seine Kumpels, wie sich die Bergleute untereinander genannt haben, hat seine Kumpels jämmerlich ersticken sehen. Mhm. Und dieses Schicksal wollte er sich ersparen, und dann hat er sich aus dem 10. Stock gestürzt.
Wie ist die Familie damit umgegangen, mit diesem schrecklichen Tod?
Ja, wie geht man damit um? Also ich habe ein Jahr lang geträumt von meinem Vater, habe immer versucht, ihn im Traum zu beschützen, seinen Kopf zu beschützen. Das lag aber auch darin, dass wir sehr sprachlos miteinander waren. Wir haben wenig miteinander gesprochen. Ich habe mit meiner Mutter mehr gesprochen, mit meinem Vater eben fast gar nicht. Und diese Sprachlosigkeit, die hat mich das dann bis in die Träume verfolgt. Und das ging wirklich über eine lange Zeit. Jedes Jahr bin ich dann weinend erwacht und das hat mir wirklich übel mitgespielt. Erst vor kurzer Zeit dachte ich daran, was ist das eigentlich für eine Unverschämtheit von einem Vater, dass er dem Sohn über so viele Jahre das Wort verweigert hat. Also ich habe die ganze Zeit immer angenommen, er war eben so durch seine Krankheit so in Mitleidenschaft gezogen und durch die Flucht, durch das Trauma, er war Kriegsflüchtling, dass er eben nicht dazu in der Lage war zu sprechen. Aber er hätte sich ja vielleicht auch mal einen Ruck geben können in bestimmter Situation. Weil ich weiß das ja heutzutage, ich bin seit vielen Jahren alleinerziehender Vater. Na gut, jetzt ist der Marvin 19. Aber es gehört eben auch viel dazu, so ein selbstverständliches Verhältnis zum Sohn aufzubauen. Und warum das mein Vater gar nicht gemacht hat, es erklärt sich mir nicht.
Man kann einen Menschen einfach nicht reingucken. Ja. Ich frage mich natürlich, Mutter, couragierte Briefträgerin, Vater, Bergmann. Ihr Bruder hat dann, glaube ich, Chemie studiert. Wie ist die Musik in ihr Leben gekommen?
Mein Bruder, der war in einem Internat in Halle als Vorbereitung aufs Auslandsstudium. Er hat in Moskau studiert und er hatte in seinem Zimmer jemanden, der Gitarre gespielt hat. Und diese Gitarre hat er mal mitgebracht nach Hause. Ich nahm sie in die Hand und spielte auf Anhieb auf der hohen E-Seite Hänschen klein. Und da dachte ich, ich sei begabt. Und da habe ich mir eine Gitarre gewünscht zu Weihnachten, zum nächsten Weihnachten. Und dann ging das los. Dann habe ich nur noch Gitarre geübt.
Manchmal gehen Dinge ganz glatt und beginnen mit einem Volkslied. Sie durften beide studieren als Kinder einer Arbeiterfamilie. Und bei Stefan Kraftschick zumindest ging das erstmal ziemlich glatt. Sie waren erfolgreich für hervorragende künstlerische Verdienste, habe ich mir aufgeschrieben, für hervorragende künstlerische Verdienste ausgezeichnet. Sie hatten die amtliche Zulassung als Liedermacher, haben einen Chansonwettbewerb gewonnen. Sie hätten Staatskünstler werden können, Herr Kraftschick.
Ja, ich war eine gewisse Zeit Staatskünstler, bis mir eben der Staat in seiner Erscheinungsform nicht mehr geheuer war. Und ich dachte, da müsste man zu dem einen oder anderen etwas sagen. Und das war nun gar nicht en vogue, dass man in der DDR, in der Diktatur, die Diktatur kritisiert. Das hat dann eben zu einer Laufbahn geführt, die mich von dem Staatskünstler wegführte.
Wann kamen denn die Zweifel? Wann kam der innere Bruch?
Also der innere Bruch kam eigentlich schon sehr früh, als ich mit 18 zur Armee eingezogen wurde. Ich war anderthalb Jahre bei der Armee und da habe ich gemerkt, dass der Staat, um die Leute zu manipulieren in der Schule, dass sehr viele Phrasen einem da eingeredet wurden, dass der sozialistische Mensch überhaupt das Höchste sei, was die Menschheit erreicht hatte an Entwicklungsmöglichkeiten. Und als ich dann sah, wie die Soldaten bei der Armee behandelt wurden, dann stellte ich diese ganzen Thesen mal auf den Prüfstand und da fing ich an, kritisch auf die Gesellschaft zu blicken.
Und Lieder zu singen, deren Texte nicht mehr unter hervorragende künstlerische Verdienste liefen und die dann irgendwann nur noch Besuchern im kirchlichen Raum vorbehalten
waren. Ja, das war auch diese schöne Absurdität, die dem Sozialismus anhaftet. Also ich wurde ausgezeichnet für hervorragende künstlerische Gesamtleistung 1981, Ministerpreis zum Chansonwettbewerb. Und 1985 bekam ich dann Berufsverbot mit der Begründung, dass ich weder über moralische noch künstlerische Fähigkeiten verfüge.
Da haben Sie ganz schnell abgebaut aus Sicht des Staates.
Sehr schnell ging das.
Sie haben dann fortan in Kirchen musiziert. Und es ist ja immer wieder bewegend und auch faszinierend, dass in einem Land, was der Kirche nicht sehr hold war, die Kirchen dann doch lange Zeit so ein kleiner Schutzraum waren. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Mhm. Welche Rolle hatte die Kirche in der späten DDR?
Das war schon ein Refugium für Leute, die der Gesellschaft kritisch gegenüberstanden und die sich vor allen Dingen in Kirchen dann treffen konnten, auch um zu sehen, dass sie nicht allein sind. Und das war ganz wichtig für so ein Selbstverständnis, dass ein Mensch einnimmt, wenn er sich im Widerspruch zu den herrschenden Bedingungen befindet. Und das war auch dann meine Möglichkeit und die Möglichkeit mit meiner damaligen Frau Freya Klier, unsere Kunst auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Denn manche Pfarrer waren eben der Ansicht, man müsse in Kirchen auch über gesellschaftliche Probleme reden. Das war nicht üblich. Also viele Pfarrer wollten nur die frohe Botschaft formulieren. Und wir sind dann bei denen, die eben der weltlichen Sicht offen gegenüberstanden, auch hatten wir die Möglichkeit, dort in den Kirchen zu wirken.
Wurde man dann im kleinen Kreis der Kirchenkonzerte womöglich bekannter, als man im großen öffentlichen Kreis hätte werden können? In bestimmten Kreisen natürlich.
Ja, naja, die Bekanntheit bei kirchlichen Kreisen, die war natürlich auch eng zirkuliert. Was mir dann half, was die Bekanntheit angeht, das waren die Westmedien. Also es gab in der DDR damals nicht so sonderlich viel Bewegung, kritische Bewegung in der Öffentlichkeit. Und meine Konzerte waren dann für die Journalisten, die akkreditiert waren in der DDR, sehr interessant, weil da eben Probleme angesprochen wurden öffentlich, die ansonsten eben nicht angesprochen wurden. Und dadurch hatte ich eben verschiedene Möglichkeiten, auch im Westen dann bekannt zu werden.
Und dann kamen nächstes Mal mehr Leute in die DDR-Kirche, ja, weil sie Westfernsehen geguckt haben.
Ja, genau. Ich hatte also in Leipzig mal ein Konzert, da waren 50 Leute da oder 60. Und dann hatte ich in Kennzeichen D einen Bericht und da waren dann auf einmal 400 da.
Herr Krawczyk, wenn Sie einen Gutschein bei sich selber einlösen können und nicht nur für irgendwelche Sachen, sondern vielleicht auch für Lebenserfahrungen, immaterielle Wünsche, für Stimmungen, wofür würden Sie den Gutschein dann einlösen?
Dafür, dass ich noch lange Jahre helle bleibe, dass mir die Möglichkeiten, die ich mir erarbeitet habe, noch so lang wie möglich zur Verfügung bleiben. Mhm. Weil ich bin ja nun schon 67 Jahre alt und ich wünsche mir, den Menschen noch so lange wie möglich bestimmte Dinge vorzusingen und zum Lesen zu geben. Und das hängt natürlich von der entsprechenden körperlichen Form ab und die möge mir so lange wie möglich erhalten bleiben.
Und auch von der seelischen Form hängt das ab, ne? Das ist vielleicht auch der Silvesterwunsch, der Neujahrswunsch, wenn Sie dann 68 werden, Ende des Jahres.
Ich habe ja mal geschrieben, ich hoffe, ich werde 110 beim Staunen und Betrachten. Dann will ich langsam stiften gehen und staunend mich umnachten.
110 ist natürlich sehr ehrgeizig. 100 ist doch auch schon eine schöne Schallgrenze.
Das ist in der zweiten Strophe, der Wunsch, 100 zu werden. Und in der dritten, dann wird das noch ein bisschen gesteigert.
Sie lachen. Sind Sie eigentlich ein fröhlicher Mensch?
Ja, wenn ich mit Ihnen zusammensitze zumindest. Das ist ja sehr angenehm. Und es hängt immer davon ab, in welchen Situationen man ist. Wenn man Menschen trifft, die in sich in gewisser Weise ruhen, die auch über einen schönen Humor verfügen, dann ist es mir auch warm ums Herz und da habe ich mehr Mut zum Lachen und fröhlich zu sein. Dann gibt es aber auch Situationen, wo einem das ziemlich abgeht und ich denke, das Leben besteht aus beidem.
Ich frage mich das auch, denn wenn wir ein bisschen weiter durch Ihr Leben spazieren, Herr Krawczyk, da gab es ja erstmal nicht so wirklich viel Grund für Frohsinn und Optimismus. 1988 wirklich die Lebensscheide bei Ihnen. Sind Sie vehement mit der Staatsmacht zusammengeprallt? Festnahme auf einer Demo, Stasi-Gefängnis mit anderen zusammen oder ganz allein in der Zelle?
Naja, die ersten Tage war ich allein und dann wurde ich mit anderen zusammengelegt, hatte ich mir gewünscht, wieder allein zu sein, weil ich schreiben wollte. Und da hatten sie mir dann noch einen reingelegt. Da war sicherlich auch ein Spitzel dabei. Also ich hatte glücklicherweise nur 16 Tage unter diesen Verhältnissen zu verbringen. Dann wurde ich auch rausgeschmissen.
Es waren nur 16 Tage, aber das weiß man ja vorher nicht.
Das weiß man vorher nicht, nein, aber wie soll ich sagen? Ich hatte eine gewisse Ruhe in mir und konnte auch schöpferisch sein im Gefängnis, weil ich eben kein schlechtes Gewissen hatte, irgendwas falsch gemacht zu haben. Und das ist ganz wichtig unter diesen Verhältnissen, dass man eben rein ist im Inneren und nicht für irgendwelche Dinge eingesperrt wurde, die nicht richtig sind.
Ich finde, es klingt trotzdem cool. Ich wollte da möglichst arbeiten und war dann weiter tätig. Klingt fast so wie Johann Sebastian Bach, der ja mal ein paar Tage im Knast verbracht hat, weil er aufmüpfig war gegen seinen Chef und dann das wohltemperierte Klavier begonnen. Das schafft auch nicht jeder. Also klingt fast ein bisschen super cool, wenn ich gucke, wie viele unter Stasihaft auch ihr Leben lang gelitten haben.
Ja, schon. Also ich habe dann noch später gemerkt, dass mich dieser Rausschmiss aus dem Osten doch stärker verfolgt, als ich das wahrhaben wollte. Aber das ist vielleicht auch dieses Gesicht, was man der Öffentlichkeit zeigt, wenn man Künstler ist und Bühnenerfahrung hat. Dann weiß man natürlich auch, dass die Menschen nicht permanent mit Leid konfrontiert werden wollen. Da hatte ich das ein bisschen hintangestellt. Aber je länger das zurückliegt, umso mehr merke ich, was das doch für ein tiefer Einschnitt gewesen ist.
Sie sind ja auch ausgewiesen worden. Sie selber haben eben gesagt, rausgeschmissen. Sie sind ausgereist nach Westdeutschland, gemeinsam mit ihrer damaligen Frau, mit der Regisseurin Freya Klier. Die konnten sie gar nicht schnell genug loswerden, Herr Krawczyk. 16 Tage Haft sind letztlich, wenn man bedenkt, wie andere da eingesperrt waren, eine kleine Portion. Hätte es eigentlich eine Alternative gegeben zum rausgeschmissen werden?
Die Alternative war 12 Jahre Gefängnis. Also das hatte mir mein damaliger Anwalt, der Spitzel Wolfgang Schnurren, hochrangiger Stasi-Spitzel, war mein Anwalt, der hatte mir gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit als entweder raus oder 12 Jahre Gefängnis. Und 12 Jahre Gefängnis, das war mir einfach nichts. Weil damals waren noch 12 Jahre wirklich 12 Jahre. Da war von der Vereinigung Deutschlands noch keine Rede, von dem Mauerfall nicht und so weiter. Da waren eben diese 12 Jahre noch diese lange Zeit.
Was für eine Pseudowahl, 12 Jahre Gefängnis. Ja. Wolfgang Schnurr, Sie haben das eben gesagt, der Anwalt, dem Sie ja auch vertraut haben, arbeitete selber für die Stasi. Das hat sich hinterher herausgestellt. Haben eigentlich diese Erlebnisse, der Mensch, dem ich in einer Sache auch vertraut habe, ist nicht vertrauenswürdig, haben die ihre Fähigkeit zu vertrauen eigentlich nachhaltig beeinträchtigt?
Nein, ich habe aber gelernt, klarer zu sehen und mich nicht in irgendeiner Weise verwirren zu lassen durch eine betont freundliche Art meines Gegenübers. Also man lernt dadurch Menschen einfach besser kennen. Man kann ihnen dann auch mehr zutrauen und kann dann auch besser die Spreu vom Weizen trennen.
Aber er hatte ja mit Sicherheit eine freundliche Art, ihnen das zu vermitteln. Ja, ich meine, viele Menschen haben eine freundliche Art, die meisten meinen es ja auch ehrlich.
Ja, ich schon. Also er hat sogar im Gefängnis mir das Du angeboten und ich habe in seinen Armen geweint, als ich hörte, dass auch meine damalige Frau, die Freya Klier, verhaftet worden ist und so. Das sind natürlich starke Anwürfe in eine halbwegs sensible Seele und da war er mir jedenfalls einer, der mir in dem Moment nah war. Das muss ich ihm auch nach wie vor anrechnen, aber wie er insgesamt mein Vertrauen missbraucht hat, das kann ich nicht gutheißen.
Wie dick war eigentlich die Akte?
Ich glaube, 3 dicke, fette Ordner. Also das sind die in Berlin waren. Ich hatte ja schon den Gera-Stasi-Akten. Ich war ja 2-mal operativer Vorgang.
Operativer Vorgang, was für ein Begriff.
Ja, das sind diese technischen Begriffe, die sich die Macht angewöhnt, um ihre Untertanen dann eben an die Leine zu legen.
Ich habe gehört von zeitweilig, nicht die ganze Zeit, über 80 Spitzeln. Das ist für mich bis heute eigentlich nicht greifbar. Weder wie das geht, noch wie sich das anfühlt, noch ob man das ahnt. Also man kann sich da irgendwie überhaupt kein Bild von machen. Das ist eigentlich gar nicht fassbar. 80 Menschen, die sie beschäftigt haben.
Ja, ich manchmal, wenn ich in Schulen spiele und da ist in der Aula, sind dann manchmal so 80 Kinder. Da sage ich dann, diese Anzahl von Menschen, die haben mich bespitzelt. Und es ist natürlich, die sind dann allgegenwärtig gewesen. Die waren in meiner Wohnung, die haben Telefon abgehört, Post kontrolliert, alles. Die sind mir im Auto hinterhergefahren und in der Kneipe haben sie am Nachbartisch gesessen. Das ist schon auf Dauer belastend, wenn man sich das ständig vor Augen führt. Und das war eben gerade das, was ich nicht getan habe. Man darf unter diesen Verhältnissen keine Angst haben, weil sonst versagt einem die Stimme. Sonst ist man nicht in der Lage, Künstlerisches von sich zu geben.
Das ist schlecht für einen Sänger, wenn einem die Stimme versagt. Aber sie wussten das natürlich, dass sie beobachten. betrachtet werden, aber von 80 Leuten?
Ne, das habe ich erst später erfahren. Denn, also besser gesagt, das wurde mir dann von Freier gesagt, die sich sehr mit dem Aktenstudium befasst hat, was mir ein bisschen abging. Ich konnte diese Sprache der Leute, die da über mich geschrieben haben, nicht ertragen. Das ist so einfallslos und dumm gewesen, dass ich das eben nicht so hin und her bewegt habe wie andere.
Ihre Ausweisung, die Ausweisung von Ihnen und von Freier Klier war damals eine große Sache. Das war ein Spiegeltitel, die New York Times schrieb drüber. Und Sie waren, ich sag mal, plötzlich weltberühmt, kamen dann aus dem Knast direkt auf eine Pressekonferenz gestolpert. Das muss surreal gewesen sein.
Das war es wohl. Ich hab mich die ersten 14 Tage wie in einem Glaskasten gefühlt. Ich oder in einem heute Tagesschau und hin und her und da ein Interview und dort, bis dann irgendwann ein Flugzeug abstürzte und das Winterloch nicht mehr durch mich, sondern durch diesen Flugzeugabsturz gefüllt wurde.
Oh.
Ja, also so ist es eben, die öffentliche Medienkultur, die will befriedigt und gestillt werden. Und ich taugte da über 14 Tage ganz gut dafür und dann eben waren andere Ereignisse. Das mit dem Flugzeugabsturz war mehr eine Metapher.
Gelöste Stimmen, Berichte vom Widerstehen in der DDR, so heißt ein Buch, das dieser Tage erschienen ist. Zu Papier gebracht hat es Stefan Kraftschick, herausgegeben hat es das Stasi-Museum Berlin und mir fiel das Titelblatt auf. So eine Strichzeichnung kann man für eine Umarmung halten, kann man auch für eine Umklammerung halten. Also man kann da unheimlich viel drin reingucken. Was ist das für ein Titelbild?
Das ist schön, dass Sie das so sehen. Ja, das habe ich gemalt. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit so, ich nenne es Stifturen. Die mache ich mit Augen zu. Also dann, wenn ich sie öffne, die Augen, dann ist es fertig, das Bild. Dann hat man, kann man verschiedene Bedeutungen hineininterpretieren. Und diese Zeichnung, Umarmung heißt die, die ist mir besonders gut gelungen, wie ich finde.
Ja, wenn man mit Augen zu zeichnet, dann erklärt sich auch mein Eindruck, dass ich nicht so ganz weiß, wo endet das Bein, wo fängt der Arm an, halten die sich aneinander oder sind die vielleicht auch nur aneinander gekettet, weiß man nicht. Jedenfalls gelöste Stimmen, Herr Kraftschick, der Inhalt ist ziemlich harter Tobak, Stimmen, die sich viele Jahre später erst lösen konnten, weil sie ihnen zugehört haben. Welche Stimmen haben Sie denn gesammelt?
Naja, es sind verschiedene Menschen, die eben mit der DDR Erfahrungen gemacht haben, die ziemlich ungewöhnlich sind, die in Probleme kamen, die sie lange verfolgt haben, wo es dann auch eines Menschen bedurfte, wie mich, der ich eben solche Erfahrungen auch am eigenen Leibe gemacht habe und mich auch in sie hineinversetzen konnte und sie damit auch zum Sprechen gebracht habe, damit auch die Stimmen gelöst habe und dann konnte ich daraus eben das entsprechende Buch machen.
Ein paar Beispiele. Eine Frau, 16 Monate in Haft. Während der Zeit hat man ihr kleines Kind zur Adoption freigegeben.
Ja.
Rums. Ein Mann, Peter Müller heißt er, mit einem langen Bericht verurteilt wegen versuchter Republikflucht. Ja. Aber auch ein Frank Schmidt, der davongekommen ist, weil er so seine eigene kleine Radiostation aufgemacht hat. Reichweite zwischen 500 Meter und 2 Kilometer. Das wird mir immer unvergesslich bleiben, diese Reichweite. Ein Alternativradio und die Stasi hat ihm mächtig zugesetzt und meinte dann, das macht der nie wieder, den lassen wir in Ruhe. Es gab so ziemlich alles, oder?
Ja, genau. Und ich habe auch versucht, in diesem Buch dann ein Spektrum vorzustellen, wie DDR auf solche Menschen reagiert hat. Und da ist eben der Frank Schmidt aus Leipzig mit seinem Sender glimpflich davongekommen. Dafür hat er sich dann auch beim Herrn, er ist ein gläubiger Mensch, bedankt.
Und ich dachte, einmal mehr, das einzig Berechenbare einer Diktatur ist die Willkür.
Ja, bloß diese Willkür kann sich verschieden ausleben und auslegen, entsprechend wie die Willkür dann eben gestimmt ist. Und es waren natürlich auch einzelne Menschen, die dann diese Willkür vertreten haben. Und wenn dann einer dabei war, der dem Delinquenten dann halt einen nicht so gefährlichen gesehen hat, dann ist er dann eben auch davon gekommen.
Also eines haben die Geschichten für mein Ohr gemeinsam. Die meisten sind sehr schlimm, aber wenn man die ersten Sätze liest, weiß man eigentlich noch nicht, wie es ausgeht. Kann alles passieren,
ja.
Immer alles denkbar. Dadurch hängt man ja eigentlich auch viel mehr in dieser Unsicherheit gegenüber der Staatsmacht drin, weil es kann wirklich, es hängt von der Willkür ab, was mit einem passiert.
Ja, das ist wirklich wahr. Das hängt doch aber dann auch von der inneren Stärke des jeweiligen Menschen ab, dem das dann passiert ist. Und manche, die sind eben daran zerbrochen, die können womöglich auch gar nicht darüber erzählen, ohne in Tränen auszubrechen. Und manche sind eben in der Lage, bündig das zu erzählen, was ihnen widerfahren ist. Also sie sind sozusagen der Souverän ihrer eigenen Geschichte geworden.
Aber das Ganze ist ja nun über 30 Jahre her. Wie groß war denn da überhaupt der Redebedarf?
Also es gibt noch sehr viele, die unter dem leiden, was ihnen damals passiert ist. Für viele ist da ein Trauma entstanden, was sie immer noch nicht bewältigen konnten. Viele sind auch noch in psychologischer Betreuung. Das hängt eben wirklich von der Standfestigkeit und Standhaftigkeit und der Widerstandskraft der einzelnen Seele ab.
Hat denn das Reden geholfen?
Also die Veranstaltung, die das Buch zur Premiere gebracht hat vorige Woche, da waren 5 Menschen von denen, die das erzählt haben, anwesend und die machten einen Eindruck, als hätte ihnen das was gebracht, zu Wort zu kommen und das dann eben auch in einem gültigen, in einer gültigen Form, in einem Text, in einem Buch lesen zu können. Weil das ist, glaube ich, so eine Art, man kann einen Strich unter bestimmte Erlebnisse ziehen.
Sie selbst haben ja im Westen weitergemacht, Herr Krawczyk, mit Liedern wie zum Beispiel Widerstehen in 2 Wörtern und mit IE. Darin Hoffnung kommt nicht vor der Trauer, Rettung kommt von Ohnmacht nicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. Da sind wir wieder beim Gutschein, keine Zeit mehr für Verzicht. Haben Sie sich mit solchen Liedern selber ins Leben zurückgestupst, vielleicht auch gepusht?
Naja, dieses Widerstehen war ja ein Lied, was ich in der DDR gemacht habe. Aber es ist immer so, dass man bestimmte, durch zu Wort kommen, kann man die Seele, wenn sie in stürmischen Zeiten nicht zur Ruhe kommt, kann man die Seele befrieden. Man kann einen Ausblick geben in eine Zeit, die dann womöglich weniger problembehaftet ist, zu Wort zu kommen, zu Ausdruck zu kommen. Das scheint mir ohnehin das große Ziel zu sein. Das sollte sich jeder Mensch zu Herzen nehmen, um seiner Seele einen bestimmten Ausdruck zu verleihen in einer Zeit, wo meistens von außen zu sehr auf den Menschen eingeredet, eingespielt, eingebildet wird.
Inzwischen sind Sie ja selbst ein ganzes Stück weiter, eine ganze Reihe CDs weiter, einige Bücher weiter und nicht zuletzt 3 Kinder weiter. Ihr Jüngster ist, glaube ich, 19, der Marvin. Ja. Was sind heute Ihre Themen, Stefan Krawczyk?
Naja, ich habe auf alle Fälle ein Buch dann auch dazu veröffentlicht, Vater, Sohn, Momente, das heißt Augenhöhe, wo ich diese Erfahrung mit Marvin dann mal festgehalten habe, um jungen Leuten, die vielleicht in den Erziehungsfragen dann nicht so versiert sind, auch eine Handhabe zu geben, an der sie sich orientieren können. Und die Lieder, die ich schreibe, die sind mittlerweile, glaube ich, von einer gewissen Tiefe in ihrem Ausdruck, dass man da innehalten kann und sich seiner selbst besinnen kann.
Wie schreiben Sie eigentlich? Im Sitzen, im Stehen, im Café, beim Spazierengehen? Man kann ja im Kopf schreiben und dann in einen, wahrscheinlich ist es ein Computer, hineinschreiben. Und man kann vor dem Ding sitzen und jedes Wort 25.000 Mal wenden und viel Papier zerreißen. Gibt ja ganz verschiedene Wege. Wichtig ist ja, was dabei rauskommt. Wie machen Sie das?
Es ist unterschiedlich, in welchem Genre ich schreibe. Also wenn ich zum Beispiel einen Roman schreibe, dann mache ich das im Stehen. Da stehe ich eben dann 5, 6, 7 Stunden an der Maschine sozusagen.
Und im Stehen? Auf Stehpult?
Im Stehen, ja, genau. Aha. Und wenn ich dann aber Liedertexte schreibe, dann passiert das sogar manchmal beim Autofahren, je nachdem. Das kann ich dann eben auch mir merken. Das muss ich gar nicht immer unbedingt hinschreiben. In letzter Zeit habe ich auch einige von meinen kleinen Versen Sekundenlyrik gemacht. Die entstehen dann auch so beim Spazierengehen. Zum Beispiel ein Suppenhuhn in Tschechien lernte eins zu sprechen. Es lag schon auf dem Teller, darum sprach es etwas schneller.
Ein Suppenhuhn mit ungeahntem Lebensausgang. Wir hören noch ein Lied von Stefan Krawczyk, das ist dann eher Minutenlyrik. Die Eskimos, so heißt es.
Die Eskimos besitzen 30 verschiedene Wörter für Weiß. Anscheinend, weil sie davon umgeben sind. Wir Deutschen bringen es auf ebenso viele unterschiedliche Bezeichnungen dessen, wovon wir umgeben sind, was an der Austauschbarkeit des letzten Wortes im folgenden Fragesatz gezeigt werden soll. Was erzählt der für einen Blödsinn? Was erzählt der für einen Unsinn? Was erzählt der für einen Quatsch? Was erzählt der für einen Scheiß? Was erzählt der für einen Quark, für einen Mist, für Blabla, für Schwachsinn, für Schmarrn, für Stuss, für Humbug? Was erzählt der für eine Soße, für einen Müll, ein Blech, Brei, Senf, Kacke, Unfugzeug, Gelaber, Murks, Schutt, Kohl? Was erzählt der für ein Geseier, Gesabber, Mumpitz, Schund, Dünsen, Dreck? Was erzählt der für einen Käse?
Das war unser Gast, Stefan Kraftschick, mit seinem Lied Die Eskimos. Ganz ehrlich, Herr Kraftschick, mir sind die 30 Wörter für Schnee ja doch lieber als die vielen Ausdrücke fürs Meckern. Ziel erreicht?
Denke schon.
Wie kommt es, dass dieses Lied so eine orientalische Melodie hat, wenn es auch um Eskimos geht?
Ich finde, das trägt den Inhalt. Es gibt so einen Konflikt zwischen dem gesprochenen Wort und der Musik. Und die empfinde ich als produktiv im Zuhören.
Es fiel mir einfach sofort auf, dass ich dachte, oh, das sind orientalische Intervalle und gleichzeitig Eskimos und Schnee stößt ja auch irgendwie zusammen.
Das ist global. Also man darf ja nicht vergessen, dass dieser Unsinn, mit dem wir uns selber übergießen oder übergossen werden, dass der eben überall zutrifft.
Ja, es hat aber auch sowas Grantiges, sowas Gnaziges. Ich meine, man kann ja auch seine Kritik sehr offen nennen, ohne dass man diese 30 verschiedenen Ausdrücke fürs Meckern braucht.
Auch ich denke, das macht einiges bewusst. Um was bewusst zu machen, braucht man eben manchmal ein bisschen länger Zeit und da ist das Aussprechen von 30 Worten gerade angemessen.
Okay, Stefan Kraftschick, nun seit 34 Jahren im Westen, in Gesamtdeutschland. Sie haben ja wirklich, das ist bei wenigen, wirklich das genau halbierte Leben. 50% DDR, 50% Gesamtdeutschland. Wer oder was, Herr Kraftschick, hat eigentlich in den letzten Jahren Ihr Leben am meisten verändert?
Zweifelsohne die Geburt meines jüngsten Sohnes. Also 2004 ist er geboren. Seit 2007 lebt er bei mir. Und diese Verantwortung, die mir dabei zugewachsen ist, die habe ich ernst genommen und daran hat sich das ganze Leben verändert. Also ich habe manche Konzerte eben abgesagt. Das war mir nicht so wichtig, das Konzert zu geben, wenn ich eben niemanden hatte, der auf Marvin aufgepasst hat.
Mhm. Ihre Kinder sind sehr weit auseinander, nicht? Die Großen sind um die 40 und er ist der Kleine. Sind es eigentlich Halbgeschwister oder fühlen die sich so oder kennen die sich gar nicht so?
Also ich muss eher sagen, Die Tochter, die Laura, die wohnt auch in Berlin, aber wir sehen uns eigentlich ziemlich selten. Also dadurch, ich habe die Kinder von drei verschiedenen Frauen und das sind dann eben im Grunde genommen wirklich andere Leben. Mhm. Und die, also Marvin und Moritz, die waren in guten Kontakt, nun ist das ein bisschen abgeflaut. Das sind so persönliche Probleme, die darf man nicht überbewerten. Man darf sie aber auch nicht als etwas nehmen, was nur ein Spleen wäre. Man muss alles ernst nehmen und da gibt es Annäherung, da gibt es Distanzierung. Es ist eben das Leben.
Marvin ist 19, das heißt Marvin ist ein richtiger Ganz-Berliner. Ost und West ist ihm möglicherweise sogar ein Rätsel, die Mauer kennt er nicht mehr, über die ehemalige Grenze geht er mit großer Selbstverständlichkeit rüber. Will Marvin ihre Lebensgeschichte wissen oder sagt er, alter Papa, hör auf?
Es hängt davon ab. Manchmal, wenn er so in seinem eigenen Kosmos ist, will er davon nichts wissen. Aber manchmal, dann interessiert ihn das auch, was mir widerfahren ist. Und er merkt, dass die Welt eben aus verschiedenen Facetten besteht. Und wenn er jemanden in seiner Nähe hat, der schon was anderes erlebt hatte, dann nutzt er das gerne, um seine Erfahrungen zu erweitern.
Mhm. Sie sollen, Herr Kraftschick, ich weiß nicht, ob es stimmt, das hat mir jemand zugetragen, Sie sollen die Bibel zweimal gelesen haben. Zweimal. Ganz durch? Echt?
Einmal im Gefängnis. Da hat man ja nichts anderes zu tun, als ein gutes Buch zu lesen. Und das zweite Mal, muss ich wirklich sagen, das war dann eher themenbezogen. Also das habe ich nicht von A bis Z nochmal durchgelesen. Woher haben Sie diese Information?
Ja, manchmal wird einem was zugetragen, freundlich, und dann nutzt man das. Ich kenne eigentlich niemanden, der sie einmal ganz durchgelesen hat. Nee. Und sie gleich zweimal zu großen Teilen.
Naja, es ist ein wirklich kluges Buch, in dem man sehr viel erfahren kann über die Geschichte der Menschheit. Ich habe mich außerdem in meinem Buch Feurio, das ist das zweite Buch meiner Betrachtungsbücher, sehr mit der Bibel befasst, mit Religionsgeschichte und dergleichen. Da muss man dann schon ein bisschen sattelfest sein.
Hat es genützt? Betrachten Sie die Welt mit anderen Augen und Ohren?
Ich hatte, nachdem ich das Buch geschrieben habe, erstmal eine ziemlich große Distanz zu der Kultur, in der wir leben. Ich musste mich erst wieder annähern, aber es hat mich von Flausen befreit.
Von welchen?
Na, Flausen, dass wir dazu geboren sind, um glücklich zu sein. Also man muss da schon einiges tun, um durch den Wust von Kultur zu sich selbst zu kommen und sich nicht ablenken zu lassen von all dem, was über die Jahrhunderte, Jahrtausende passiert ist.
Gut, aber wir sind nicht dazu geboren, glücklich zu sein, wir dürfen es aber. Sieh, es gibt einen Song namens Gutschein.
Ja, ja, wir dürfen, klar, wenn wir den richtigen Weg dazu finden. Aber das Versprechen, glücklich zu sein, das kommt in dem Bereich der Hoffnung, und da sagte Aristoteles, das sind doch eher Wachträume.
Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, das Interesse an Dissidenten war eine verhältnismäßig kurze Zeit sehr, sehr riesig und ging dann wieder schnell zurück, vielleicht auf Normalmaß, vielleicht war es zu wenig, darüber kann man lange streiten. Aber wie ist das, wenn man mit der eigenen Berühmtheit genauso umgehen muss, wie damit, dass man wieder in den Hintergrund treten muss, darf, soll? Wie war das für Sie?
Na, wissen Sie, das in den Hintergrund treten, das ist ja eher für andere so, nicht für mich. Also ich bleibe ja auf der Höhe meiner Beobachtungsgabe, meiner Möglichkeit, mich auszudrücken. Eben sind halt viele Bücher entstanden, viele CDs. Ich bin für mich nicht in den Hintergrund getreten, sondern für die Öffentlichkeit.
Und da muss ich, meinte ich.
Da muss ich Ihnen sagen, das ist mir ganz lieb gewesen. Es ist nicht so angenehm, auf der Straße erkannt zu werden, in der Gaststätte erkannt zu werden, und die Leute gehen vorbei, schauen einem auf den Teller, würden am liebsten mal kosten und so weiter. Das ist mir nicht so geheuer gewesen. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, wie gesagt, Arbeiterklasse, dann auf einmal im Lichte der Öffentlichkeit, im Rampenlicht zu stehen. Das ist mir auf der Bühne lieb gewesen, aber ansonsten behalte ich mich lieber im Hintergrund.
Okay, man kann auch nicht 30 Jahre lang Dissident sein. Ist kein Beruf.
Natürlich nicht. Also das ist ja nicht mein Thema gewesen in meiner Literatur und in meinen Liedern. Jegliches hat seine Zeit.
Aber ist es nicht doch schmerzhaft, wenn man das große Publikum verliert?
Das große Publikum ist in den Sälen eines Liedermachers ohnehin nicht vertreten. Also das, ich bin heute nach wie vor der Ansicht, dass meine Lieder, die Dinge, die ich sage, an den Einzelnen gerichtet sind. Mein Vortrag auf der Bühne ist genauso intensiv, wenn ich vor 100 spiele, als wie wenn ich vor 5 oder 10 oder 20 spiele oder wenn ich vor 1000 spiele. Das ist, ich spreche nicht die Masse an, sondern den Einzelnen.
Am liebsten ein Publikum, das man mit einer Gitarre, vielleicht ein bisschen Verstärker, aber nicht groß, erreicht?
Ja, natürlich. So wenig wie möglich Verstellung.
Ich habe mal auf Ihre Termine geguckt, Stefan Krawczyk. In der Woche des 9. November spielen Sie in Leipzig ein Ringelnatz-Programm.
Ja.
Zufall?
Naja, Zufall nicht. Also der Ringelnatz-Verein in Wurzen, Geburtshaus von Ringelnatz, das liegt in Wurzen, da hat sich ein Verein gegründet. Die haben natürlich versucht, einen Termin zu finden, der ein paar Interessengruppen abdeckt. Und da ist eben der Tag, 9. November, wichtig.
Naja, aber den Ringelnatz, das klingt, als hätten Sie den dann eingeflochten. Also ich meine, man hätte da auch was anderes machen können.
Nee, ich habe halt eine CD gemacht, Ringelnatz, und die kommt eben jetzt zur Premiere. Und da haben wir eben diesen Termin gefunden, nachdem der Termin im Frühjahr leider abgesagt werden musste, weil ich einen Handgelenksbruch hatte.
Ach so, ja. Also ein ganz profaner Grund. Ich dachte, das sei vielleicht auch eine besondere Schlitzohrigkeit.
Das zweite Mal, der Termin ist bewusst gefunden worden.
Ringelnetz zu spielen. Stefan Krawczyk, unser Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur, der 9. November, vor 34 Jahren, der Mauerfall. Das ist ja diesmal kein rundes Jubiläum. Machen Sie trotzdem einen Sekt auf?
Nö. Nee, also ich hatte ja auch damals, als die Mauer gefallen ist, da war ich in Frankfurt am Main in der Alten Oper, habe da mein Brecht-Programm gespielt, das in der DDR nicht zur Aufführung kommen konnte. Und das sind für mich Tage, die sind natürlich jubiläumsreif, aber man sollte seine eigenen Gedanken nicht immer dann diesen vergangenen Ereignissen widmen.
Wird kein bisschen gefeiert?
Nö.
Kein Sekt, kein Bier.
Natürlich, also diese Ringelnatz-CD kommt zur Premiere, das ist natürlich Grund zu feiern, aber das steht nicht unbedingt mit dem Mauerfall in Verbindung.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal die Kurve drehen zum Lied Gutschein, das wir vorhin hörten. Der berühmte freie Wunsch bezogen auf die Zukunft. Sie haben uns ganz schlicht gesagt, gesund bleiben. Oder kommt noch was dazu?
Gesund bleiben, in Frieden alt werden, ganz wichtig, ne, für die nächsten Generationen. Eine Welt, dass eine Welt übrig bleibt, die eine gewisse Sinnhaftigkeit in sich birgt, wo den Menschen bewusst wird, dass wir auf der Erde beheimatet sind und nicht immer so tun, als wären wir keine Irdischen mehr. Ich habe eine Vielzahl von Wünschen, das würde den Rahmen der Sendung sprengen.
Das freut mich für Sie.
Ja.
Erstmal bedanke ich mich hier für diesen Besuch im Studio bei Stefan Kraftschick, dem Liederkünstler und Autor. Alles Gute für Sie.
Ebenfalls, Frau Tim.
Und auf bald. Das war Stefan Kraftschick und sein Buch nenne ich nochmal. Das letzte, Gelöste Stimmen heißt es. Der nächste Auftritt dann in Leipzig im Literaturhaus mit Ringelnatz. Bleiben Sie bei uns. Bis dann.